Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist nämlich Dienstag, der 19. Januar.
Viele nennen das Überwachungskapitalismus. Kapitalismus, der davon profitiert, dass er jeden Schritt, den jemand macht, tracken kann. Dahinter stecken große Tech-Firmen, die davon leben, Werber zu maximalem Erfolg zu verhelfen.
Das ist ein völlig neuer Markt. Ein Markt, den es so vorher nicht gab. Und es ist ein Markt, der ausschließlich mit Human Futures handelt. Ebenso wie es Märkte gibt, die mit Schweinebauch-Futures handeln oder Rohöl-Futures, gibt es heute Märkte, die mit Human-Futures handeln. Und zwar in großem Maßstab.
Das war ein Ton aus der neuen Netflix-Dokumentation The Social Dilemma, das soziale Dilemma. In diesem Film, in diesem Dokumentarfilm, treten ein Dutzend hochrangiger ehemaliger Technologiemanager und Programmierer auf und erklären, ich finde, in geradezu provokanter, aufreizender Weise, wie das Silicon Valley in unsere Seele schaut.
Sie wissen, wann man einsam oder depressiv ist, wann man sich Fotos seiner Ex-Partner ansieht. Sie wissen, was man spätabends macht. Sie wissen alles. Ob du introvertiert oder extrovertiert bist, was für Neurosen du hast, was für ein Typ du bist.
Sie haben mehr Informationen über uns, als man sich das in der Menschheitsgeschichte je hätte vorstellen können. Das hat es noch nie gegeben.
Die da so sprechen, ist einerseits die Social-Media-Expertin Shuzana Suboff und der ehemalige Twitter-Geschäftsführer Jeff Seibert. Diese Dokumentation erklärt, wie aus vielen Nutzern derselben Altersgruppe, desselben Geschlechts und eines ähnlichen Kaufverhaltens ein Avatar entsteht, also eine statistische Kunstfigur, deren nächste Handlungen vorhersehbar werden sollen. Predictive Analytics nennen das die Entwickler.
Alles, was wir jemals getan haben, alle Klicks, alle Videos und alle Likes, das alles fließt bei der Schaffung eines immer präziseren Modells mit ein. Und wenn man das hat, weiß man, was eine Person tun wird.
Okay, ich werde es jetzt testen.
Ich kann vorhersagen, wohin du gehst, welche Videos du guckst und welche Art von Emotionen dich berühren.
Sagt der ehemalige Google-Entwickler Tristan Harris. Es geht darum, uns zu durchleuchten, uns kennenzulernen und uns letztlich planbar zu machen, vor allem für die Werbeindustrie.
Viele dieser großen Tech-Firmen verfolgen drei Ziele. Das Aktivitätsziel, also die Bildschirmzeit maximieren, dass man immer weiter scrollt. Das Wachstumsziel, dass man zurückkommt und viele Freunde einlädt, die dann weitere einladen. Und dann noch das Werbeziel, dass man währenddessen durch Werbung so viel Geld macht wie möglich.
Das weiß Asa Razikin zu berichten, der für Firefox programmiert hat. Und die Werbeindustrie will nicht nur wissen, sie will beeinflussen. Man kann auch sagen, manipulieren. Sie will uns Träume einpflanzen, die in ihren Businessplan passen.
Im Prinzip ging es um dieses historische Novum, dass 50 Designer in Kalifornien alle zwischen 20 und 35 Jahren Entscheidungen trafen, die das Leben von 2 Milliarden Menschen tangierten. 2 Milliarden Menschen haben Gedanken, die nicht ihre eigenen sind.
So blickt Google-Entwickler Tristan Harris kritisch auf seine eigene Arbeit zurück. Und warum sprechen wir eigentlich heute Morgen über diesen Film und die dort skizzierte widrige Wirklichkeit? Weil die EU-Kommission in Brüssel endlich aufgewacht ist und sich mit Moral und Unmoral von Amazon, von Google und Co. befassen will. Also nicht nur mit der ökonomischen Marktmacht, das auch, sondern mit genau diesen unethischen Programmierungen, um die es in dem Film geht. Die großen Plattformen sind die Herren unserer Wahrnehmung, sagt die EU-Kommissarin Vera Jourova. Ihre Geduld und die Geduld vieler Bürger sei am Ende, fügt sie im heutigen Handelsblatt-Interview hinzu. Da hat die Frau recht, aber die Geduld mit einer EU-Kommission, die nur redet und nie handelt, ist irgendwann eben auch zu Ende. Also bitte keine neue Expertenanhörung, kein Untersuchungsausschuss, sondern vielleicht einfach diesen Enthüllungsfilm auf Netflix schauen. Einer der Technologiepäpste, Tim Kendall, ein CEO von Pinterest und ehemals auch in der Führungsriege von Facebook verankert, dort verantwortlich für den Bereich Business, bekennt sich heute selber schuldig.
Wir haben bei Facebook häufig über diese Idee gesprochen, dass man die Regler einfach so dreht, wie man es möchte. Und wir sprachen darüber, dass Mark diese Regler auch haben sollte. Heute will ich mehr User in Korea. Dreh den Regler hoch. Drehen wir die Werbung ein bisschen höher. Die Monetarisierung nur ein bisschen. Und so haben wir es gemacht. All diese Unternehmen verfügen über diese Art von Präzision.
Fazit: Diese Präzision wünscht man sich auch auf Seiten der Politik. Die Erfinder der Regler brauchen Regulierung. Wir haben eigentlich genau diese Wahl. Entweder wir werden manipuliert oder sie werden reguliert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die CDU im Umbruch. Ein neuer Chef und vermutlich bald ein neuer konservativer Kanzler. Professor Andreas Rödder, konservativer Historiker und Buchautor, erklärt uns jetzt, wovor sich die Union hüten sollte.
Die Mitte ist natürlich letztendlich keine irgendwie profilierte Aussage. Es ist schon richtig, dass die Union eine enorme Integrationsfunktion innerhalb der Gesellschaft wahrnimmt. Und insofern ist das mit der Mitte auch richtig. Aber es wäre dann falsch, wenn das so eine reine Wischiwaschi-Mitte ist.
Außerdem, Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street über die dort geplanten Börsengänge. Und die Kunstsammlerin Julia Stoschek richtet einen Appell an alle, die sich heute wieder versammeln, rund um die Kanzlerin versammeln, um den Super-Lockdown zu beschließen. Und wir feiern eine Ikone der Country-Musik, die uns ein Lied hinterlassen hat, das weit über Country hinausreicht und unsere Seele berührt, immer wieder. Die Vorgänge im bürgerlich-konservativen Lager sind wirklich verwirrend. Alle sprechen dauernd von Geschlossenheit, aber in Wahrheit folgt ein Machtkampf auf den nächsten. Kaum ist der Parteichef ausgefochten, geht es schon um die Nachfolge von Angela Merkel im Bundeskanzleramt. Aber wer ist sie, die neue Merkel? Und was lehrt uns die Biografie, sagen wir, von Helmut Kohl? Ist Armin Laschet ein zweiter Rainer Barzel? Was bedeutet es heute eigentlich, konservativ zu sein? Professor Andreas Rödder weiß das alles zu beantworten, denn er ist erstens ein bekennender Konservativer und zweitens ein Historiker, der viel geforscht hat über das Wesen des Konservativismus. Also horchen wir doch mal hinein in diese sehr eigene Welt. Einen schönen guten Morgen, Professor Rödder.
Guten Morgen, Herr Steingart, ich grüße Sie.
Ein historischer Parteitag, schreiben die Zeitungen. Und da hatte ich die Sehnsucht, mit einem Historiker der bürgerlichen Mitte zu sprechen, der sich dann noch auf das konservative Element in Deutschland versteht. Da bin ich bei Ihnen richtig, oder?
Also ich hoffe mal, ich gebe mein Bestes.
Sie sind ein Konservativer, der Historiker geworden ist, kann man das so sagen?
Vielleicht auch eher ein Historiker, der konservativer geworden ist. Das ist jedenfalls nicht ganz voneinander zu trennen. Tatsächlich habe ich viel Sympathie für die Konservativen entdeckt, als ich mich wissenschaftlich mit den englischen Konservativen im 19. Jahrhundert beschäftigt habe. Denn dieser Konservatismus des 19. Jahrhunderts, der parlamentarisch war, der reformorientiert war, der, muss ich sagen, der hat mich sehr gereizt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr gereizt. Den Wandel gestalten, sodass er für die Menschen erträglich wird, das habe ich dann als politische Maxime aus meinen historischen Untersuchungen gewonnen. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, war aber so.
Und dann sind Sie aber auch bei den deutschen Bundeskanzlern gelandet.
Ja, da kommt man als deutscher Historiker sowieso nicht vorbei. Ist ja auch nicht das Schlechteste.
Ja, nun war ja Laschet jetzt nicht so singulär, wie das uns heute scheinen mag. Würden Sie denn die These teilen, dass noch nie ein CDU-Parteichef aus dem Stand auch das Kanzleramt erobert hat? Ich bin sie mal durchgegangen, Kohl nicht, der musste Strauß zunächst vorlassen, Merkel nicht, sie musste Stoiber vorlassen, Barzel hat es überhaupt nicht geschafft, da war Brandt vor, Erhard und auch Kiesinger waren schon Kanzler, als sie dann Parteichefs wurden, sozusagen als nachgeordnete Stufe ihrer Karriere. Eigentlich bleibt doch nur Adenauer, der aus dem Stand beides hat vereinen können.
Ja, und Adenauer ist natürlich für die CDU immer eine Benchmark, aber zugleich natürlich auch ein Kanzler unter Sonderbedingungen gewesen und geworden.
Die Bundesregierung wird in Zukunft in ihren Bemühungen um die europäische Integration und die Verteidigung der Freiheit nicht nachlassen. Sie wird sie vielmehr verstärken.
Also insofern glaube ich aber ohnehin, gerade in der CDU gibt es kein Muster für Karrieren, die ins Kanzleramt führen. Das hängt immer wieder von unabsehbaren Umständen ab. Schauen Sie, auch die Karriere von Angela Merkel ist eigentlich ein einziges Mirakel. Da kommt eine Frau, die kein Netzwerk hat, aus den neuen Ländern, die in der DDR groß geworden ist, aufgrund einer Krise, einer existenziellen Krise an die Spitze der Partei. Also die Karriere Merkels ist einzigartig, aber es ist so vieles einzigartig, dass man ganz schlecht in der CDU Muster erkennen kann. Insofern würde ich auch sagen, gibt es jetzt auch kein Muster für Armin Laschet, das sagen würde, aus diesem und jenem historischen Grund heraus kann er jetzt eigentlich gar nicht Kanzler werden. Ich glaube, das ist alles offen.
Aber Historiker gibt es ja auch deshalb, weil man ja doch in dem Glauben lebt oder vielleicht auch nur in der Hoffnung, dass man aus der Historie was lernen kann. Wir wollen manches ja verhindern, was in der Geschichte passiert ist und hoffen zu lernen. Wir wollen aber vielleicht auch im Positiven lernen. Mit wem würden Sie Armin Laschet, zugespitzt gefragt, vergleichen unter den CDU-Vorsitzenden nach 45?
Also der große, lange Vorsitzende, an den wir uns jetzt akut politisch erinnern, war natürlich Helmut Kohl. Der hat sich von Laschet insofern unterschieden, als er in seinen jungen Jahren als Parteivorsitzender für eine programmatische Profilierung der CDU gesorgt hat.
Es geht auch darum, dass Sie aus Gründen des nackten Machterhalts, und das gilt vor allem für Sie ganz persönlich, Herr Bundeskanzler, jetzt nicht das Richtige tun, weil Sie nicht den Mut gefunden haben, rechtzeitig mit allen Demokraten in diesem Land ein offenes, verbindliches Gespräch zu führen und zur Gemeinsamkeit zu kommen.
Das hat sich dann im Lauf der Kanzlerschaft abgeschliffen, aber der war mal ein richtiger programmatischer Reformer. Das ist Laschet nicht. Kohl war aber auch ein großer Integrator, der es immer geschafft hat, die Partei in ihrer ganzen Breite zur Geltung zu bringen. Idealtypisch mit Alfred Dregger auf der einen Seite und Norbert Blüm auf der anderen und Gerhard Stoltenberg noch dazwischen. Das ist jedenfalls in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, die Stärke von Armin Laschet. Und diese Integration der Partei, würde ich sagen, das ist seine Chance. Das ist aber auch die große Herausforderung, weil wir ja auf diesem Parteitag gesehen haben, es war alles anders als vor 2 Jahren. Am Ende und im Ergebnis aber auch alles gleich. Die CDU besteht aus 2 etwa gleich großen Hälften. Und die große Herausforderung für denjenigen, der es gewonnen hat, also jetzt für Armin Laschet, ist, die andere Seite anzusprechen und für sich zu gewinnen, um die Partei in ihrer Breite wieder zu integrieren.
Die andere Seite, das sind die Merz-Fans, das sind die, die sich eine Rückkehr auch ein Stück weit in die Geschichte wünschen, für die Familie, Marktwirtschaft, Privateigentum, auch Religion und Patriotismus keine unappetitlichen Worte sind, sondern wärmende Worte sind. Kann Armin Laschet dieser CDU jenseits der Mitte, rechts der Mitte, wenn man so will, obwohl das ein Klischee ist, glaube ich, aber jenseits der Mitte etwas bieten?
Also das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Merz-Hälfte der Partei jetzt unbedingt nur nach hinten schauen würde und die gute alte Zeit wieder haben wollte. Ich glaube, entscheidender ist vielmehr der Unterschied. Sieht man die Partei mehr als Moderator des gesellschaftlichen Wandels, die deshalb ein flacheres inhaltliches Profil braucht? Oder sieht man die Partei als eine Teilnehmerin im demokratischen Ideenwettbewerb, die genau dafür ein unterscheidbares Profil braucht?
Aber liegt der Erfolg der Merkel-Jahre nicht genau darin, in dem Fehlen eines Willens zur Eindeutigkeit? Der Verzicht auf Eindeutigkeit stellt auf der anderen Seite ja eine Öffnung hin zu verschiedenen Gruppen. Da ist dann von der Ehe für alle bis hin zum Umweltschutz sehr viel Platz, auch für basisdemokratische Anwandlungen, mehr Bürgerrechte. Da findet sich dann jenseits von Angebot und Nachfrage, könnte man sagen, mit Wilhelm Röpke, jenseits von Angebot und Nachfrage doch ein ganzer Kranz von Werten, die man traditionell über alle Parteien sonst verstreut finden könnte, jetzt auf einmal auch bei der Union.
Ja, das ist ja diese Vorstellung einer Union, die eigentlich Moderator des gesellschaftlichen Wandels ist und dafür eigentlich gar kein eigenes Profil braucht, sondern eher auf das reagiert, was in der Gesellschaft vorangeht. Das können Sie als Anpassung beschreiben. Innerhalb der Union hat sich dafür in den politischen Entscheidungsprozessen der Begriff verbreitet, zu sagen, wir müssen das Thema abräumen. Ich selbst habe dazu gesagt, wer immer nur abräumt, was andere auftischen, wird zum Tellerwäscher des Zeitgeistes. Und da liegt auch das ganze Dilemma, denn tatsächlich ist die CDU in der Ära Merkel machtpolitisch erfolgreich gewesen. Ich meine, viermal die Regierung zu stellen, das ist eine enorme Leistung.
Ich nehme die Wahl an. Wer mich kennt, weiß, ich bin echt platt und bewegt.
Aber die Union hat dafür zugleich einen Preis bezahlt, denn wie gesagt, diese als Modernisierung bezeichnete Anpassung des Abräumens hat zugleich dazu geführt, dass sich auf der liberal-konservativen Seite die sogenannte Repräsentationslücke aufgetan hat, in die die AfD eingeströmt ist. Und sie wirft auch für die Union ein Identitätsproblem auf, denn wenn eine Partei keine Antwort mehr auf die Frage zu geben weiß, wofür stehe ich eigentlich und wofür würden wir eigentlich wirklich kämpfen, dann bekommt eine solche Partei ein Identitätsproblem und dann können sie Schlachten gewinnen, Wahlen, und Kriege verlieren, wenn eine solche Partei irgendwann nicht mehr weiß, wofür sie steht.
Sie sprechen ja von der programmatischen Entkernung in den Merkel-Jahren, in Ihrem Buch.
Ja.
Diese programmatische Entkernung, ist die jetzt perpetuiert worden auf diesem Parteitag oder wird der jetzt entgegengewirkt, indem man wieder den Kern vom Kern zu nähren, zu vergrößern, zu substantiieren versucht?
Ja, Herr Steingart, das ist die große Frage, vor der die Union steht. Es gibt ja zwei große Mantras, die immer so beschwört werden. Das eine ist das C und das andere ist die Mitte.
Man muss das Handwerkszeug einer Politik der Mitte beherrschen, die Fähigkeit zur Einigung.
Aber auch die Mitte ist natürlich letztendlich keine irgendwie profilierte Aussage. Es ist schon richtig, dass die Union eine enorme Integrationsfunktion innerhalb der Gesellschaft wahrnimmt und insofern ist das mit der Mitte auch richtig. Aber es wäre dann falsch oder es ist dann falsch, wenn das so eine reine Wischiwaschi-Mitte ist. Und ich finde schon, dass Demokratie vom Wettbewerb der politischen Ideen lebt. Und dafür braucht es unterscheidbare Parteien. Und durch die Diskussion der unterschiedlichen Argumente kommen wir zu besseren Ergebnissen. Das ist auch unser Selbstverständnis in einem Systemwettbewerb, in dem wir stehen, gegenüber autoritären Staaten, wie das in China der Fall ist. Denn die haben uns alle mal voraus, dass sie handlungsfähiger sind. Aber wir müssen unter Beweis stellen, dass wir mit unserem demokratischen System zu besseren Ergebnissen kommen. Und dafür, sage ich nochmal, braucht es unterscheidbare Parteien, zumal Volksparteien, die aus ihrem programmatischen Besteck oder mit ihrem programmatischen Besteck unterscheidbare politische Ideen präsentieren, über die man dann politisch auch streiten kann.
Es hat sich ja doch so etwas Ähnliches durchgesetzt wie das, was Norman Mailer gesagt hat über die Konservativen, nämlich dass die Konservativen die Pausentaste der Geschichte sei, dass die versuchen würden zu konservieren. Und das glauben auch Konservative über sich und wollen das auf gar keinen Fall als Etikett an der Stirn kleben haben, außer Friedrich Merz. Die Konservativen wie Günther und wie die im Süden der Republik sind doch diejenigen, die eine gewisse Wendigkeit heute mitbringen und auf gar keinen Fall Pausentaste sein wollen. Markus Söder zum Beispiel.
Also Konservative dürfen nie den Anspruch haben, die Pausentaste zu sein und echte Konservative von Benjamin Disraeli und Lord Derby über Konrad Adenauer bis was weiß ich wohin, haben diesen Anspruch auch nie gehabt. Konservative müssen den Wandel gestalten, aber Wandel gestalten, gestalten heißt selbst tun, selbst denken und nicht nur anpassen.
Müssen Sie diesen Wandel wirklich auch sozusagen mit ich sag mal, brutaler Gewalt vorantreiben. Disruption ist ja das Modewort in der Ökonomie und da spricht vieles dafür, dass disruptive Geschäftsmodelle erfolgreicher sind als konservative. Aber sehnt sich die Bevölkerung nicht nach einer Partei, die in diesem Wandel tatsächlich eher verlangsamt, eher die nachgezogenen Truppen holt und nicht nach einem, ich sag mal, Roman Herzog, der mit seiner Ruckrede ein Wort geprägt hat?
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen. Alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Aber nach einer zweiten Ruckrede sieht es nicht aus. Und es sieht auch nicht so aus, Herr Röder, als ob sich die Bevölkerung nach einer Ruckrede sehnt.
Aber ich glaube schon, dass Deutschland den Ruck braucht. Und ich glaube, wir brauchen Reformen. Wir brauchen noch einen neuen Ruck in Deutschland nach dieser Pandemie. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo man sagt, und das schließt sich auch gar nicht aus, dass man sagt, trotzdem muss man die Menschen mitnehmen. Und wir müssen die Menschen mitnehmen in einer Zeit, wo doch mittlerweile die öffentliche Sprache gar nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Wenn Annalena Baerbock vom Steuerinnenzahlerverband spricht und der Genderstern und alles mittlerweile auch ideologisch hoch aufgeladen ist, die Leute nicht mehr mitkommen. Man muss den Wandel so gestalten, dass die Menschen mitkommen. Das ist eine so irrsinnig anspruchsvolle Übung und das ist, wie ich finde, die hohe Kunst von Konservatismus. Und da gibt es nicht das einfache Pausentaste gegen Ruck, sondern beides miteinander zu verbinden. Das ist die große Kunst.
Das heißt, Armin Laschet soll was lernen? Eindeutigkeit?
Armin Laschet kann Integration. Und was er noch mehr brauchen könnte, ist Profil.
Dann bedanke ich mich für diese Analyse und Einschätzung und wünsche einen fröhlichen Tag. Vielen Dank, Herr Röder.
Es war mir ein Vergnügen, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, in Berlin treffen sich heute die Ministerpräsidenten zum Gipfel mit der Kanzlerin und es geht natürlich um Corona. Ich spreche darüber jetzt mit Michael Bröker, den Chefredakteur von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Meine erste Frage, Michael, wird es jetzt tatsächlich nächtliche Ausgangssperren geben?
In Bayern gibt es die ja bereits schon, aber die anderen Bundesländer weigern sich. Obwohl, und das ist das Erstaunliche, die Forscher gestern Abend in einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin und weiteren Ministerpräsidenten erneut dafür plädiert haben, jetzt auch noch härtere Kontaktbeschränkungen einzuführen, also zum Beispiel Ausgangssperren.
Das heißt, diese Wissenschaftler und diese Forscher, was sind das für Menschen? Kennt man die?
Viele neue Gesichter sind dabei, immer wieder die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften. Und die schlagen unter anderem ein sehr rigoroses Maßnahmenpaket vor, in dem sie auch eine völlig neue Erzählung versuchen, im Volk umzusetzen. Denn sie sagen, der Schutz vulnerabler Gruppen hat nicht funktioniert. Die Älteren gesondert zu schützen, funktioniert nicht. Jede Infektion ist eine zu viel. Man müsse jetzt, Zitat, die konsequente Eliminierung als strategische Zielsetzung in diesem Land umsetzen und ein neues Narrativ schaffen. Man wolle dieses Virus gemeinsam niederringen. Und wenn das die Deutschen alle als diesen Kampf ansehen, dann würden sie auch akzeptieren, dass sie sich eigentlich de facto gar nicht mehr bewegen dürfen.
Und du zitierst da aus Dokumenten aus dem Bundeskanzleramt. Kam mir das nur so vor, oder?
Ich zitiere aus Dokumenten, die gestern der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten vorgelegt wurden, ja.
Wie soll das gehen? Also diese konsequente Eliminierung, dieses Niederringen des Virus. Man hat ja vieles schon versucht im vergangenen Jahr. Wie soll das jetzt funktionieren?
Mit einer Art Super-Lockdown, Gabor. Es geht um Ausgangssperren natürlich, wie es sie in Bayern schon gibt. Es geht um die Ein-Freund-Regel bei Kindern, die eventuell wieder doch noch mal auf den Tisch kommen könnte. Es geht um ein Homeoffice-Gebot. Also die Arbeitgeber werden mehr oder weniger dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Es geht auch um einen neuen Radius, einen Bewegungsradius. Im Moment bei 15 Kilometern. Er könnte auf 5 Kilometern reduziert werden, wie es in einem Papier drin steht. Das sind alles die Vorschläge der Wissenschaftler, was die Ministerpräsidenten machen, werden wir sehen. Meine Prognose, die Mehrzahl will keine drastischen Verschärfungen, aber es wird auf den öffentlichen Personennahverkehr etwas zukommen. Die Maskenpflicht wird diskutiert, diesmal aber die stärkeren Masken, die FFP2-Masken und mehr Homeoffice wird das Ergebnis des heutigen Treffens sein.
Und die Frontstellung ist nach wie vor die Kanzlerin, die auf Strenge drängt, und die Ministerpräsidenten, die ihre Wohn- und Wahlbevölkerung gerne etwas liberaler behandeln würden?
Ja, die Frontstellung ist vor allem Bundesländer mit hohen Infektionszahlen zusammen mit der Kanzlerin für mehr Verschärfungen und Bundesländer mit niedrigen Infektionszahlen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch Nordrhein-Westfalen, eher skeptisch, eher zurückhaltend bei Verschärfungen des Lockdowns.
Noch eine politische Frage, Michael. Der neu gewählte CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident ja von Nordrhein-Westfalen. Befindet er sich jetzt hier in einer Frontstellung schon mit dem Mann aus dem Süden, womöglich in einer Art Vorspiel zu der eigentlichen Machtfrage der Union?
Absolut, Gabor, denn jetzt wird sein Wort ja doppelt gewichtet. Er ist jetzt nicht mehr nur noch der NRW-Ministerpräsident, er ist der potenzielle Kanzlerkandidat. Jede Corona-Entscheidung ist jetzt auch eine im Hinblick auf das wichtigste Amt in diesem Land und wird entsprechend gewogen. Das heißt, der Kampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder wird jetzt vor Corona ausgefochten und geht am Ende doch eigentlich ums Kanzleramt.
Vielen Dank, Michael, für diese Lageeinschätzung. Bin gespannt, was die Runde heute beschließt.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Gestern am Montag war es an der Wall Street verdammt ruhig. Denn am Martin Luther King Day ruht die Börse. In Gedenken an den legendären schwarzen Bürgerrechtler. Eine gute Gelegenheit, mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski über zwei interessante Börsengänge in diesem Jahr zu sprechen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Auto 1 ist ein Berliner Startup, das im Internet eine Plattform für Gebrauchtwagen betreibt und das jetzt als erstes Unternehmen in diesem Jahr verkündet hat, neu an die Börse, in diesem Fall in Frankfurt, zu gehen. Was, Sophie, ist darüber bekannt?
Ja, unter anderem, dass das Unternehmen plant, beim Börsengang rund 1 Milliarde Euro einzusammeln bei Anlegern. Davon will Auto One rund 750 Millionen Euro zurück in das Geschäft stecken, insbesondere in die Gebrauchtwagenplattform autohero.com. Nach der Frankfurter Notierung könnte das Unternehmen dann einen Wert von mehr als 6 Milliarden Euro haben. Das wird gemunkelt. Auto One hat es nicht kommentiert bislang. Mit dabei sein wollen angeblich die US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft Sequoia und der Lone Pine Capital Fund. Sie haben eine vorläufige Vereinbarung getroffen, jeweils etwa 50 Millionen Euro an Auto One Aktien zu kaufen von einem der ersten Investoren von DN Capital. Mit an Bord ist ebenfalls das japanische Softbank. Die haben ja auch in Uber investiert, die sind sehr bekannt. Sie investierten 2018 460 Millionen Euro und damit haben sie die Bewertung des Unternehmens auf 2,9 Milliarden Euro insgesamt gebracht. Das Berliner Unternehmen ist derzeit in 30 europäischen Märkten tätig und sie haben im dritten Quartal einen Umsatz von 769 Millionen Euro gemacht. Etwa 17% weniger als ein Jahr zuvor. An Gewinn hängen geblieben sind vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 16 Millionen Euro.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass, wenn die Medizin nicht wirkt, die Dosis einfach erhöht wird, wie früher bei Muttern. Nicht nur die Kunst, aber eben auch die Kunst hat in dieser Corona-Krise verloren, sie besonders, obwohl gerade die Künstler uns jetzt Trost, Unterhaltung, auch Inspiration bieten könnten. Aber das Volk ist zur Kulturlosigkeit verdammt. Aber eine Frau rebelliert. Es ist die Kunstsammlerin Julia Stoschek nämlich. Ihre Medienkunst genießt international höchstes Renommee. Aber die Monitore bleiben stumm und starr. Ihre großzügigen Ausstellungs- und Erlebnisräume in Berlin und auch in Düsseldorf sind leer, zwangsweise leer. Sie appelliert an die Politik und an das Politbüro der Virologen, sich der Kultur zu öffnen. Hören Sie selbst Julia Stoschek, ihr Appell.
Wir werden täglich mit unglaublich besorgniserregenden Nachrichten überflutet. Und es stellt sich natürlich die Frage, ist es überhaupt angemessen, jetzt über das Öffnen von Museen und Ausstellungshäusern zu sprechen? Im ersten Lockdown war ich auch skeptisch. Ist Kunst und Kultur angesichts der globalen medizinischen, ökonomischen und politischen Herausforderungen überhaupt jetzt systemrelevant? Meine Antwort nach fast einem Jahr mit Corona lautet eindeutig ja. Angesichts der Einschränkungen, denen wir aus guten Gründen unterworfen sind, bieten gerade Museen und Kunstinstitutionen einen Zufluchtsort, einen geschützten Raum zur Reflexion und zum Diskurs. Kunst ist systemrelevant. An keinem anderen Ort können die Abstandsregeln so gut eingehalten werden wie in den großen Ausstellungshäusern. Die Regulierung der Besucherzahl und ihre Nachverfolgbarkeit im Rahmen von intelligenten Hygienekonzepten ist dabei stets gewährleistet. Die Menschen sehnen sich nach Kunst. Daher mein dringender Appell an die Verantwortlichen und an die Politik. Lasst uns eine Möglichkeit mit Augenmaß finden. Öffnet die Museen und Ausstellungshäuser.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Das ist Jolene aus dem Hit von Dolly Parton.
Jolene, 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 Jolene.
Ja, genau die. Dass es diese Jolene wirklich gegeben hat. Jolene war Bankangestellte in Nashville und hat Dolly Partons Ehemann Carl bei jedem Besuch ziemlich schöne Augen gemacht. Und aus der Eifersucht auf die hübsche Rothaarige entstand einer der ganz großen Dolly Parton-Hits.
You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene.
Dolly Parton, die Country-Legende, wird heute 75 Jahre alt. Und man kann, ohne unhöflich zu sein, sagen, einige Teile ihres Körpers sind deutlich jünger. Denn Dolly Parton hat aus ihrem Hang zur Schönheitsoperation nun wahrlich kein Geheimnis gemacht. Sie selbst sagte einmal, ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, um so billig auszusehen. Naja, und Geld ist bei Dolly Parton nun wiederum nicht das Problem. Sie besitzt ein Vermögen von geschätzten 600 Millionen Dollar. Denn sie ist fleißig. 3000 Songs hat sie selbst geschrieben, zum Beispiel auch den hier. I Will Always Love You. Damit hatte sie 1973 in Amerika einen Nummer 1-Hit. Aber der ist bereits in die ewigen Jagdgründe der Country-Musik eingegangen. Vergessen. Für die Unsterblichkeit dieses wunderschönen Songs sorgte sie, Whitney Houston. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
All you dreamed of.